Einen guten Freitagmittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Mit Beginn der Pandemie haben wir ja erlaubt, dass diese Veranstaltungen aus unserem Saal übertragen werden können, wenn Sie uns über einen der zahlreichen Ausspielkanäle verfolgen. Einige erklärende Sätze, was wir hier tun. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Hauptstadtjournalisten, Hauptstadtjournalistinnen. Wir sind regierungsunabhängig und wir organisieren eben Pressekonferenzen, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Unsere Mitglieder sind eben die Berichterstatter über die Bundespolitik sowie Fragerecht haben hier auch Mitglieder des Vereins der Auslandspresse. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute wieder unsere Gäste sind in diesen besonderen Zeiten. Das ist zur Regierungspressekonferenz Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Über Phoenix können Sie verfolgen die Gebärdensprachdolmetschung. Dafür werden wir auch von Phoenix unterstützt und dafür sagen wir herzlichen Dank. Mit Beginn der Pandemie arbeiten wir hier mit einem eingeschränkten Podium und mit einem eingeschränkten Zeitkontingent. Das bedeutet für die Fragenden eine Frage, eine Nachfrage. Und wir versuchen eben auch in einer Stunde durch zu sein aus Gründen des Infektionsschutzes. Wie immer am Freitag beginnen wir mit den Terminen der Kanzlerin.
Ja, schönen guten Tag. Und ich beginne mit einer kurzen Erinnerung an diesem Sonntag, dem 18. wird die Bundeskanzlerin wie auch die Vertreter aller anderen Verfassungsorgane erst um 10.15 Uhr an einem ökumenischen Gottesdienst aus Anlass des staatlichen Gedenkens an die Todesopfer in der Corona-Pandemie teilnehmen. Das wird in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hier in Berlin sein. Und ab 13 Uhr gibt es dann die zentrale Gedenkveranstaltung aus gleichem Anlass hier im Konzerthaus. So, Montag, 19. April um 11 Uhr erneut eine Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Am Dienstag dann wird sie virtuell an der Frühjahrssitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates teilnehmen. Deutschland hat seit November des vergangenen Jahres und noch bis zum 21. Mai dieses Jahres den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats. Die Bundeskanzlerin wird um 10 Uhr eine Rede halten und anschließend mit den Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung im Gespräch sein. Ebenfalls Dienstag ein Antrittsgespräch mit dem neuen DIHK-Präsidenten Peter Adrian. Er hat am 24. März die Nachfolge von Erik Schweizer angetreten. Herr Adrian ist der Präsident der IHK Trier. Das wird ein Gespräch in Form einer Videokonferenz von 11.30 Uhr an. Neben Herrn Adrian nimmt auch noch der Hauptgeschäftsführer der DIHK, Martin Wandsleben, teil. Am Mittwoch zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und von 11 Uhr bis 11.45 Uhr wird sie dann an der digitalen Auftaktveranstaltung zum Girls Day 2021 teilnehmen. Auftakt zum 20. Mädchen-Zukunftstag, der bundesweit am 22. April, also einen Tag später, auch leider überwiegend in digitaler Form stattfinden wird. Das Ziel, wie auch in den vergangenen Jahren, ist es, jungen Frauen die große Vielfalt und das große Potenzial der sogenannten MINT-Berufe, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, nahezubringen. Auch der Bundeskanzlerin ist es ein großes Anliegen, dass sich mehr Mädchen für eine berufliche Zukunft in diesen technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen entscheiden. Und dafür ist es von entscheidender Bedeutung, auch überholte Rollenmuster und Klischees zu überwinden. Sechs Gruppen, zwei bis drei Schülerinnen von zwei Berliner Schulen, werden der Bundeskanzlerin anhand von unterschiedlichen Exponaten verschiedene Berufsbilder aus dem MINT-Bereich erläutern. Das Ganze gibt es per Livestream auf der Homepage der Initiative D21. Am Donnerstag nimmt die Bundeskanzlerin an den ebenso digitalen Familienunternehmertagen 2021 teil. Der Verband Die Familienunternehmer hat das in diesem Jahr unter das Motto Leinen los, auf welchem Kurs aus der Krise gestellt. Die Bundeskanzlerin wird gegen 14.45 Uhr eine Rede zu aktuellen Themen der Wirtschaftspolitik halten. Und ebenfalls am Donnerstag, am Nachmittag, wird sie dann auf Einladung von US-Präsident Joe Biden am Leaders Summit on Climate teilnehmen. Im Rahmen der Session Our Collective Sprint to 2030 wird die Bundeskanzlerin ein Live-Statement abgeben. Dieses ganze komplette Gipfeltreffen kann im Internet via Livestream verfolgt werden. Die US-Seite stellt einen entsprechenden Link dann zur Verfügung. Bei diesem Gipfel kommen die Staats- und Regierungschefs 17 wichtiger Volkswirtschaften zusammen, die für rund 80% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Außerdem sind weitere Staaten eingeladen, die sich besonders für den Klimaschutz engagieren oder die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Ein Kernthema des Gipfels wird sein, wie alle Staaten ihre Anstrengungen, ihre nationalen Beiträge, die sogenannten NDCs, erhöhen müssen, um gemeinsam die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Die Europäische Union hat ihr neues NDC für 2030, also mindestens 55% Treibhausgasminderung gegenüber 1990, ja schon im vergangenen Dezember vorgelegt. Und damit bin ich erstmal durch.
Vielen Dank, Herr Seibert. Und wir haben noch eine Ankündigung aus dem Auswärtigen.
Ja, ich möchte Ihnen gern mitteilen, dass Außenminister Maas heute Morgen zu einem Jahrestreffen mit 5 Außenministerinnen und Außenministern aus deutschsprachigen Staaten zusammengetroffen ist in Lugano in der Schweiz. Das sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Das ist ein anerkanntes, altes Format, was immer wieder von großem Nutzen ist. Turnusmäßiger Gastgeber ist dieses Jahr Ignacio Cassis, der Schweizer Außenminister. Schwerpunkt der Gespräche sind die grenzüberschreitenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch ganz allgemeine Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch in diesem deutschsprachigen Raum, sowie ein Fokus auf die Zukunft für die Wissenschaftsdiplomatie. Natürlich werden auch aktuelle europäische und internationale Themen erörtert. Um 12.45 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Dort werden die Schweizer Kollegen auch einen Livestream zur Verfügung stellen. Und wir übertragen das auch auf unseren Kanälen.
Gibt es Fragen zu diesem Treffen in Lugano?
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Das ist nicht der Fall. Vielleicht aber ja, in den Bereich. Angelina Timofeva, Ria Novosti fragt online, ob Frau Merkel heute geimpft wird.
Ja, nicht die Erste, die das fragt. Es gilt das, was ich am Montag hier schon gesagt habe. Die Bundeskanzlerin wird sich zeitnah impfen lassen und dann die Öffentlichkeit darüber informieren.
Dann haben wir einen Nachtrag aus dem Innenministerium zum Infektionsschutzgesetz.
Ja, ich hatte am vergangenen Dienstag verschiedene Fragen bekommen, nochmal zu der Regelung im Infektionsschutzgesetz, die auf die Grundrechtseinschränkungen Bezug nimmt und habe zugegebenermaßen da etwas auf der Leitung gestanden, aber die Fragen inzwischen verstanden. Also das Infektionsschutzgesetz regelt, dass bestimmte Grundrechte, wie beispielsweise das Recht auf körperliche Unversehrtheit, eingeschränkt wird. Und die Frage war, wie und auf welche Weise durch das Gesetz dies geschieht. Das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären, denn das Infektionsschutzgesetz in der Fassung, wie es das Kabinett vorgeschlagen hat, sieht beispielsweise ja vor, dass man vor einem Friseurtermin einen 24-Stunden aktuellen Negativtest vorweisen kann. Und wenn man sich testen lässt, dann hat das möglicherweise zur Folge, dass man mit einem Teststäbchen in das Innere des Körpers, in die Nasenhöhle oder die Rachenhöhle eindringen muss. Und deswegen ist eine mittelbare Beschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit gegeben. Das betrifft auch weitere Grundrechte, etwa das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn wir in einem Gesetz regeln, dass man sich im eigenen Hausstand nur noch mit bestimmten Personen, mit einer gewissen Anzahl von Personen treffen kann, dann kann das gegebenenfalls durch die Polizei, durch Ordnungsämter auch kontrolliert werden. Und wenn das Betreten der Wohnung erforderlich ist, dann sind diese Grundrechte eben betroffen. Das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland sieht vor, oder die Anforderungen an ein formell rechtmäßiges Gesetz sehen vor, dass die Grundrechte, die durch ein Gesetz eingeschränkt werden, auch explizit genannt werden. Und genau so ist diese Regelung im Gesetz auch zu verstehen.
Herr Reitschuster dazu.
Herr Alter, ich bin jetzt etwas erschrocken, als Sie das gesagt haben, weil das klingt ja jetzt so, als ob die Polizei oder das Ordnungsamt dann immer, wenn sie einen begründeten Verdacht haben, dass zum Beispiel drei Leute aus verschiedenen Hausständen in einer Wohnung sind, rein können. Ist das so eine weitreichende Ermächtigung für Polizei und Ordnungsämter, die Unverletzlichkeit der Wohnung zu verletzen? Danke.
Nein, das ist damit nicht verbunden. Aber wenn der Gesetzgeber ein Gesetz auf den Weg bringt, der vorsieht, dass bestimmte Beschränkungen im eigenen Hausstand gelten, etwa die Regelung, dass man sich nur mit einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, treffen darf, und diese Regelung auch bei Verstoß mit einem Bußgeld bedroht, dann ist damit verbunden, dass gegebenenfalls im Einzelfall die Polizei oder Ordnungsämter, beispielsweise wenn Hinweise eingehen, dass, ich überspitze das jetzt mal bewusst, dass in einer Wohnung eine Party stattfindet mit 20, 30 Leuten, dann kann es dazu kommen, dass die Polizei an der Haustür klingelt und dann auch die Wohnung betreten muss, um festzustellen, ob ein Verstoß vorliegt. Und für diesen Fall ist in dem Gesetz vorgesehen, dass das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gegebenenfalls auch eingeschränkt werden kann. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass die Polizei durch die Straßen läuft und die Leute an die Türen klingelt, um zu kontrollieren, ob man auch allein in der Wohnung ist.
Zusatz, Herr Reitschuster?
Das aber doch ein Problem ist, das fast jeden betrifft. Wenn Sie die Grenze noch mal setzen könnten, Sie sagten jetzt 20 Leute bei einer Party, wo ist die Grenze, wo die Polizei dann ohne richterlichen Beschluss in eine Wohnung rein kann oder das Ordnungsamt? Danke.
Na gut, also das sieht ja der Gesetzentwurf ganz explizit vor. Er sieht in Absatz Paragraph 28b Absatz 1 Nummer 1 vor, dass private Zusammenkünfte im öffentlichen oder im privaten Raum nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich zu ihrem Haushalt gehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen. Das ist die Regelung. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann gilt dies bei der Überschreitung der Inzidenz von 100. Und daran haben sich dann die Bürgerinnen und Bürger auch zu halten.
Herr Warwick dazu.
Eine ganz grundsätzliche Frage bei dieser Aufhebung und Einschränkung von Grundrechten. Hat die Bundesregierung denn einen Fahrplan, wenn mit dieser massiven Aufhebung und Einschränkung der Grundrechte zu Ende, wenn es damit zu Ende geht? Also gibt es dafür irgendwie einen konkreten Fahrplan?
Also das Gesetz, das im Moment diskutiert wird, sieht vor, dass es bundeseinheitliche Regelungen gibt in dem Moment, wo eine bestimmte Infektionsinzidenz, nämlich 100 innerhalb von 7 Tagen, überschritten wird. Und dieses Gesetz verliert seine Wirkung, wenn an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen diese Inzidenz, also gewissermaßen stabil, unterschritten wird, dann ist die Wirkung des Gesetzes nicht mehr gegeben, dann tritt es automatisch wieder außer Kraft. Und das ist der Mechanismus, der jetzt vorgeschlagen wurde. Und da wird man sehen, inwieweit das im parlamentarischen Verfahren jetzt bestätigt wird.
Ich will es einfach noch mal sagen, wenn ich das darf. Das ganze Ziel, die ganze Absicht dieses Gesetzes ist es doch, unser ganzes Land wieder unter diese gefährlich hohen Inzidenzen zu bringen. Deutlich zu senken, damit wir in unserem Land an Öffnungs- und Lockerungsschritte denken können und die dann auch entsprechend mit Testungen und anderem und mit der natürlich jetzt immer kräftiger anlaufenden Impfkampagne absichern können. Das ist das Ziel. Insofern gibt es, anders als mancher immer behauptet, überhaupt keine Absicht des Staates, auf ewig oder noch für lange Zeit in diesen hohen Inzidenzwerten zu verharren. Im Gegenteil, sie sind gefährlich, sie sind lebensgefährlich. Wir sehen, wie sich die Situation auf den Intensivstationen entwickelt. Wir hören ganz genau, wie die Mediziner auf den Intensivstationen, genauso auch das Pflegepersonal, ihre Hilferufe, wie die Bundeskanzlerin es heute gesagt hat, in die Öffentlichkeit schicken. Und das Ziel dieses Gesetzes ist es, aus dieser Situation rauszukommen.
Zusatz?
Eine Nachfrage, aber jetzt ist es ja nicht nur dieser Gesetzesentwurf, der Grundrechte einschränkt, sondern das haben ja bereits auch andere schon beschlossene Gesetze getan. Und darauf zielt unter anderem auch meine Frage, gibt es da konkrete Pläne der Bundesregierung, auch mal abgesehen von diesem Inzidenzwert 100, ab dem und dem Punkt gibt es die Grundrechte wieder zurück? Das ist ja schon was viele Bundesbürger bewegt.
Wissen Sie, was auch eine ganz schwere Grundrechtseinschränkung ist? Wenn Sie eine Schwersterkrankung haben und es gibt keinen Intensivplatz mehr für Sie, nicht in der Gegend, wo sie wohnen. Sie müssen irgendwo hingeflogen werden. Und das erleben wir doch zurzeit schon. Die Intensivkapazitäten sind so an vielen Orten jedenfalls ausgereizt oder kurz davor, dass Menschen, die schwere Tumore haben, die entfernt werden müssten, erleben, dass ihre Operation nicht jetzt schon stattfinden kann, was eigentlich medizinisch geboten wäre. Das ist auch eine schwere Grundrechtseinschränkung.
Herr Reitschuss, dann nochmal.
Ja, ganz kurz eine Nachfrage an Herrn Alter, weil es so gravierend ist. Verstehe ich das richtig, dass also künftig, wenn der Verdacht besteht, dass mehr als zwei Haushalte zusammen sind, die Polizei und das Ordnungsamt in eine Wohnung kann, bei gegründetem Verdacht?
Also das wird jetzt ein bisschen verkürzt in Ihrer Fragestellung. Vielleicht muss man auch den Bogen noch mal etwas größer spannen. Nahezu jedes Gesetz, was Polizei und Ordnungsbehörden zur Verfügung steht, auch den Verkehrsbehörden, den Schifffahrtsbehörden und Ähnliches, das mit Grundrechtseinschränkungen verbunden ist, sieht eine entsprechende solche Regelung vor. Weil es zur formellen Rechtmäßigkeit unserer Gesetze in Deutschland gehört, dass die betroffenen Grundrechte, die durch ordnungsbehördliche Maßnahmen betroffen sind, explizit genannt werden. Das ist der Grund. Damit ist nicht verbunden, dass sich daran ein bestimmtes Verwaltungshandeln knüpft. Denn diese Gesetze eröffnen Spielräume für die Behörden, eröffnen Möglichkeiten für die Behörden. Und die Behörden gehen nach den Umständen des Einzelfalls und in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens vor. Das heißt also, dieses Gesetz eröffnet den Behörden die Möglichkeit, gegebenenfalls auch eine Wohnung zu betreten. Aber damit ist nicht verbunden, dass sie es in jedem Einzelfall tun wird, sondern es wird man von den Umständen des Einzelfalls abhängig machen, ob das erforderlich ist, ob es geboten ist, ob es verhältnismäßig ist. All das muss dann im konkreten Einzelfall abgewogen werden. Aber wenn diese gesetzliche Möglichkeit nicht gegeben ist, dann schließt es sich generell aus in einem Rechtsstaat.
Prinzipiell dürfen Sie es jetzt, wenn es
wenn das Gesetz kommt und diese Regelung so enthalten bleibt, dann ist die gesetzliche Möglichkeit eröffnet.
Weitere Fragen zum Komplex Corona? Herr Reitschuster?
Eine Frage an Herrn Seibert. Die Bundesregierung sagt ja immer wieder, dass der Inzidenzwert nicht allein entscheidend ist. Warum ist er jetzt im Gesetz als alleiniges Merkmal oder als wichtigstes? Danke.
Ja, eine Frage, die Sie ja vielfach gestellt haben, wir sie vielfach beantwortet haben. Ich kann es aber gerne trotzdem noch mal sagen. Erstens, wenn Sie in das Gesetz schauen, dann werden Sie sehen, dass da auch andere in dem Text vor den eigentlichen Gesetzesklauseln auch andere Indikatoren genannt sind. Die Bundesregierung hat nie nur auf den einen Indikator Inzidenz geschaut. Sie hat es in der Vergangenheit nicht getan, sie tut es auch jetzt nicht mehr. Aber die 7-Tage-Inzidenz ist das zentrale Kriterium, an das sich Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens knüpfen. Die Inzidenz hat eine hohe Aussagekraft für das Infektionsgeschehen und für die Entwicklung in allen Bereichen. Das ist ein Frühindikator. Wenn die Inzidenz steigt, dann werden Sie zeitverzögert erleben, dass auch die Zahl der Erkrankten, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, steigt. Da gibt es eine ganz klare Korrelation. Und deswegen ist es richtig, zuerst als Frühindikator auf die Inzidenz zu schauen, bevor die komplette Auslastung der Intensivstationen erreicht ist und dann zu handeln. Die Inzidenz ist als Schwellenwert im Übrigen für Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz, auch in dem noch geltenden, ich sag mal alten Infektionsschutzgesetz, verankert. Und deswegen haben wir darüber ja hier häufig gesprochen. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Parlamentsrede heute ja ganz klar auf die Zustände und die Situation, die bedrängte Situation in vielen Intensivstationen hingewiesen. Natürlich ist das etwas. Aber wenn die Intensivstationen schon nahezu voll sind, dann zu handeln ist sehr spät. Und die Inzidenz zeigt uns an, wohin wir auch im Gesundheitswesen und in den Krankenhäusern gehen.
Zusatz, Herr Reitschuster.
Sie sagen jetzt, da sind auch andere Werte drin, aber bei den konkreten Maßnahmen, die sind ja nur an die Inzidenz gekoppelt. Und da haben ja die anderen Werte keinen Einfluss. Warum?
Ich habe Ihnen das gerade so gut ich kann erklärt und ich finde ganz überzeugend.
Herr Warwick?
Laut einer aktuellen Oxford-Studie treten Thrombosen bei BioNTech-Impfungen ähnlich häufig auf wie bei AstraZeneca. Da würde mich in dem Zusammenhang interessieren, weil da bisher relativ wenig bekannt ist für die deutsche Bundesbevölkerung, wie das mit der Haftungspflicht aussieht bei BioNTech, Pfizer. Könnte das Gesundheitsministerium uns vielleicht ein bisschen
erklären? Also zum Thema Haftungsrecht haben wir hier schon mehrfach Auskunft gegeben. Grundsätzlich ist es so, Für Mängel am Impfstoff, beispielsweise produktionsbedingte Mängel, haftet das Unternehmen. Für eventuelle Schädigungen oder Nebenwirkungen, wenn sie halt eben auftreten und eine Impfung seitens der STIKO empfohlen wird, haftet der Staat.
Zusatz?
Eine Nachfrage. Allein in meinem eigenen näheren Bekanntenkreis gibt es 2 Personen, die nach BioNTech-Impfung mit schwerer Herzrhythmusstörung hatten, die bis heute auch anhalten und von Ärzten auch auf die Impfung zurückgeführt wurden. Da hat sich bisher niemand von BioNTech-Pfizer bei denen gemeldet. Da würde ich jetzt von da aus sozusagen induktiv mal fragen, wie ist denn da das Prozedere? Gibt es da Abmachungen? Bei langanhaltende Herzrhythmusstörungen sind jetzt keine kleinen Nebenwirkungen. Wie ist das Prozedere? Wie reagiert da sonst BioNTech?
Wenn ich dazu mal ganz kurz was sagen darf, bevor wir jetzt dazu kommen, dass wir aus anekdotischen Erzählungen einzelner Journalisten hier medizinische Theorien entwickeln, würde ich wirklich dafür plädieren, dass wir das in der Hände der Fachleute lassen. Und der Einsatz der in Deutschland zugelassenen, in Europa und Deutschland damit auch zugelassenen Impfstoffe wird streng überwacht. Wir haben es erlebt, als bei AstraZeneca oder im Zusammenhang mit AstraZeneca die Problematik der Sinusvenenthrombosen aufgekommen ist, ist die Verwendung eine Zeit lang ausgesetzt und danach qualifiziert wieder erlaubt worden. Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, nicht auf der politischen Ebene lösen, sondern wo die Experten der EMA, die Experten des Paul-Ehrlich-Instituts und dann auch der STIKO ihre Empfehlungen abgeben. Und ich bin persönlich der Meinung, dass es jetzt nicht viel bringt, hier zu sagen, ich kenne einen und ich habe auch schon mal einen gehört, der...
Sie hatten eine Frage an. Ich diskutiere mit Ihnen nicht die Regeln an dieser Stelle, Herr Warweg. Nein, Sie haben jetzt nicht das Wort.
Es wird durch die EMA, durch das Paul-Ehrlich-Institut, wie wir es im Falle AstraZeneca erlebt haben, wird so etwas aufgearbeitet, wenn es solche Hinweise gibt. Dann werden Daten gesammelt in allen verfügbaren Ländern, die diesen Impfstoff einsetzen. Und dann beugen sich die Experten, wie es bei AstraZeneca geschehen ist, über die Daten und werten aus, ob es da Zusammenhänge gibt, in welcher Häufigkeit und so weiter.
Herr Warweg, Sie haben jetzt nicht das Wort.
Ich kann vielleicht noch ganz kurz was ergänzen. Grundsätzlich ist es ja so, Verdachtsmeldungen werden an das Paul-Ehrlich-Institut weitergemeldet und dort dann halt eben tatsächlich auch ausgewertet. Sie fragten jetzt generell nach, ich gehe mal davon aus, Sie sprechen jetzt von Impfschäden. Impfschäden müssen tatsächlich dann halt eben auch als solche diagnostiziert werden. Und eventuelle Entschädigungszahlungen, die ergeben sich dann halt eben tatsächlich aus dem Infektionsschutzgesetz und müssen dann bei den zuständigen Landesbehörden eingereicht werden. Das ist eigentlich so das Verfahren.
Frau Kollegin, Sie sind, glaube ich, weder Mitglied der Bundespressekonferenz noch des Vereins der Auslandspresse. Dann haben Sie leider kein Fragerecht. Es tut mir leid. Herr Reitschuster.
Es gibt eine Studie, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht ist, wonach die regelmäßiger Sport vor einem schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19 schützen kann. Nun ist der ja sehr erschwert. Die Bundesregierung riet zu Gartenarbeit. Wie wollen Sie diese neuen Studienerkenntnisse berücksichtigen? Wahrscheinlich Herr Gülde, nehme ich an.
Naja, dass sportliche Betätigung sich halt auf die Gesundheit positiv auswirkt, das bestreitet überhaupt niemand in der Bundesregierung. Auch Herr Minister Spahn hat sich ja häufig halt eben dazu geäußert. Grundsätzlich steht aber natürlich die Frage im Raum, bedeutet Sport, dass ich mich mit anderen treffe, dass ich mit anderen in Kontakt trete und dass somit ein Risiko besteht, dass sich Menschen infizieren? Und diese Möglichkeiten, die gilt es halt eben tatsächlich abzuwägen. Das tun wir halt mit diesen Maßnahmen. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Zusatz, Herr Reitschuster. Und damit wollen wir dann das Corona-Thema auch beenden.
Die Bundesregierung hat als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP unter anderem gesagt, man habe ja genügend Gartenarbeit. Ich nehme mal an, das ist nicht alles. Gibt es irgendwelche konkreten Schritte, die Sie planen, um den Bürgern wieder mehr Sport zu ermöglichen? Danke.
Naja, ich meine, die Schritte sind ganz klar. Wir müssen mit den Inzidenzen runtergehen. Herr Spahn hat sich ja da relativ häufig dazu geäußert und auch gestern in der Bundespressekonferenz. Ich würde Sie ja gerne auch nochmal auf das Protokoll verweisen. Grundsätzlich ist es so, bevor wir über Öffnungsschritte sprechen können, auch mit möglichen Tests dann halt begleitet, müssen wir erstmal mit den Inzidenzen runter. Wir müssen einfach diese Infektionen jetzt gerade in den Griff bekommen. Wir müssen einfach die Kliniken entlasten und wir müssen einfach die Zahlen der Neuansteckungen drastisch senken, bevor wir halt tatsächlich über Lockerungen nachdenken können.
Und wenn ich ein Letztes hinzufügen darf, bevor wir das Thema verlassen, Entschuldigung, Frau Vorsitzende, da Herr Reitschuster mir ja neulich oder uns ja neulich auch Großbritannien als Beispiel noch einmal vorgehalten hat. Der britische Premierminister hat vor 2 oder 3 Tagen in einem Interview ganz klar gesagt, worauf gehen die Senkungen der Inzidenzen in Großbritannien, die viel geringere Zahl an Menschen, die in den Intensivstationen behandelt werden müssen, die geringere Totenzahl, worauf geht das zurück? Ganz klar auf die harten, wochenlangen Maßnahmen des Lockdowns. Schauen Sie sich dieses Interview an. Das ist es, was tatsächlich notwendig ist, um, wie es der Kollege aus dem Gesundheitsministerium gesagt hat, herunterzukommen von diesen so nicht tragbaren hohen Inzidenzen.
Entschuldigung, wir beschließen jetzt dieses Thema und kommen mit Arne Delbs zu einer Nachfrage zu den Terminen der Kanzlerin. Arne Dels von Bloomberg. Wird die Kanzlerin am kommenden Freitag vor dem Wirecard-Ausschuss aussagen?
Ja. Am Moment. Am Montag, 23. April? Oder habe ich vielleicht das falsche Datum?
Das ist Freitag.
Ach, der 23. Gut, bei mir steht der 23. als Montag. Ich wunderte mich schon. Also am Freitag, 23. April, wird die Bundeskanzlerin als Zeugin vor dem 3. Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, also dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, aussagen. Das Kabinett in seiner letzten Sitzung hat dafür die notwendige, die ist immer notwendig, Aussagegenehmigung erteilt.
Dann der Komplex Ukraine. Thomas Niels, freier Journalist, mit einer Frage ans Auswärtige Amt und an den Regierungssprecher. Wie verträgt sich das Gebot, keine Rüstungsgüter in Krisengebiete zu exportieren, mit dem Verlangen der Ukraine nach Waffenlieferungen aus Deutschland?
Also wir haben in den letzten Tagen, und Herr Seibert hat dazu ja auch ausführlich ausgeführt, unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Es gibt eine G7-Außenministererklärung und wir haben unsere Haltung zu den Vorgängen an der ukrainischen Grenze sehr, sehr deutlich gemacht. Und das ist die Linie, die wir auch in den letzten Tagen, so auch der Bundesaußenminister, noch mal bei dem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel am Mittwoch im NATO-Kreise auch dazu sehr, sehr starke Einigkeit deutlich gemacht hat. Das ist das, was die Bundesregierung dazu sagt.
Herr Seibert, möchten Sie ergänzen?
Nein, hundertprozentig beipflichten.
Dann noch eine Nachfrage von Herrn Niels. Wie viele rote Lämpchen leuchten im Auswärtigen Amt und im Kanzleramt auf, als der ukrainische Botschafter in einem Deutschlandfunk-Interview gedanklich mit der Rückkehr seines Landes zu nuklearer Bewaffnung spielte?
Ich glaube, wir sind nicht hier, um Presseäußerungen anderer zu kommentieren. Es gibt auch Treffen per Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten. Es gibt unsere klare Haltung in den letzten Tagen immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und das ist natürlich auch das, was wir im Dialog mit der ukrainischen Seite, auch der ukrainischen Seite, vermitteln.
Herr Warwick.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat ja ein recht explizites Ultimatum formuliert: NATO-Mitgliedschaft oder wieder Atomwaffen in der Ukraine. Da würde mich schon interessieren, wie das Auswärtige Amt dieses Ultimatum bewertet.
Ich möchte Sie zu dieser Frage auf die Äußerung aus der NATO und auch von General Stoltenberg auch in dieser Woche verweisen, hinter der Deutschland als NATO-Mitglied sich voll wiederfindet.
Zusatz? Aber sozusagen, wenn Sie das priorisieren müssten, würden Sie dann eher eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine unterstützen oder eher die atomare Wiederbewaffnung der Ukraine?
Wenn wir irgendwas priorisieren müssten, so haben wir es auch in verschiedenen Erklärungen getan, dann würden wir es jetzt priorisieren, dass die russischen Truppenverstärkungen und die russischen Truppenbewegungen abgebaut werden.
Dann Olga Tanasichuk, ukrainische Nachrichtenagentur. Es wurde angekündigt, dass die Bundeskanzlerin das Treffen von Präsidenten aus der Ukraine und Frankreich via Internet teilnehmen wird. Entschuldigung, können Sie das bestätigen?
Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass die Kanzlerin sich heute Nachmittag per Video zu einem Treffen des französischen Präsidenten Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, das in Paris stattfindet, zuschalten wird. Ja, es wird dann ein Gespräch zu dritt geben.
Herr Kollege?
Martin Schmidt vom ARD Hauptstadtstudio. Herr Seibert, die Ukraine war ja auch Thema im Gespräch zwischen Frau Merkel und Herrn Biden im Telefonat. Lässt sich da jetzt schon feststellen, dass sich das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland wieder deutlich verbessert?
Also die USA und Deutschland haben ja auf die allermeisten Themen der Weltpolitik einen ganz nahen, verwandten und partnerschaftlichen Blick. Und was der Gleichklang der Analyse dessen, was derzeit in und um die Ostukraine passiert, der geht ja schon aus der gemeinsamen G7-Erklärung, in der sowohl die USA als auch Deutschland vertreten sind, hervor. Wir sind zutiefst beunruhigt, haben die Außenminister gesagt. Und die Beunruhigung macht sich fest an den laufenden umfangreichen Verstärkungen russischer Streitkräfte an den Grenzen der Ukraine. Und daher auch die klare Aufforderung, dieses abzubauen. Diese groß angelegten und auch vorher nicht angekündigten Truppenbewegungen sind bedrohliche und destabilisierende Maßnahmen. Also da gibt es einen Gleichklang in der Analyse dessen, was da derzeit passiert. Und ja.
Zusatz, Herr Schmidt. Ja, ich gebe zu, das war natürlich ein bisschen weiter gefasst als jetzt nur auf die Ukraine bezogen. Ganz grundsätzlich in der Tonalität der Zusammenarbeit und auch den ersten Gesprächen lässt sich da doch irgendwie ein wieder engeres Zusammenrücken feststellen schon.
Die USA sind unser wichtigster Partner, unser engster Verbündeter außerhalb Europas. Die Zusammenarbeit ist so eng, wie sie nur sein kann, zu einer ganzen Vielzahl von Themen. Und die Bundeskanzlerin hat ja in ihren ersten Äußerungen nach dem Amtsantritt von Joe Biden auch, sagen wir mal, ihre Hoffnung ausgedrückt auf die Intensität und den Grundton der Zusammenarbeit.
Wenn ich noch eine Sache anfügen könnte zum Thema Ukraine, was Deutschland tut und wie sie sich solidarisch zeigt, hat Herr Seibert gerade einen Termin genannt. Wir haben die Erklärung, die es in den letzten Tagen genannt. Wir haben das NATO-Treffen der Außenminister in dieser Woche genannt. Und ein weiterer Strang, den ich gerne auch hier nochmal darlegen würde, ist die OSZE in Wien. Dort gehen die Bemühungen um eine Deeskalation in den letzten Tagen wirklich weiter. Und wir arbeiten gemeinsam mit anderen OSZE-Mitgliedstaaten daran, von Russland Erklärungen zu diesen eben nicht angekündigten, groß angelegten Truppenbewegungen in der Grenzregion zu erlangen. Daran arbeiten wir. Und das ist genau der Sinn dieses OSZE-Mechanismus für vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Das ist das sogenannte Wiener Dokument. Und wir sehen bisher nicht, dass Russland konstruktiv in diesen Gesprächsrahmen eingestiegen ist und nicht mitwirkt im Sinne von Aufklärung und zur Verfügung stellen von Sachinformationen. Aber wir sind weiterhin committed, wie man heute so schön sagt, diesen Weg weiterzugehen und würden uns da eine russische Mitarbeit und eine Aufklärung wünschen.
Dann die letzte Frage zu diesem Komplex. Herr Warwick?
Herr Seibert, Sie haben noch mal Russland gerade aufgefordert, die Truppenbewegung auf seinem eigenen Territorium zu unterlassen. Ebenso hat ja bereits Merkel die Truppenverstärkung oder Russland aufgefordert in ihrem Gespräch mit Biden, die Truppenverstärkung aufzuheben. Da würde mich interessieren, auf welcher Grundlage fordert man von einem souveränen Staat, Militärmanöver auf dem eigenen Territorium zu unterlassen?
Ja, diese Grundlage ist zum Beispiel genannt in der gemeinsamen Außenministererklärung der G7. Da wird Bezug genommen auf die Grundsätze und Verpflichtungen der OSZE, zu denen Russland sich hinsichtlich der Transparenz militärischer Bewegungen bekannt hat. Und dem Verfahren nach Kapitel 3 des Wiener Dokuments. Das ist ein Beispiel.
Zusatz? Darauf hatte ich gerade auch hingewiesen.
Zusatz? Herr Warwick?
Kein Zusatz.
Gut. Dann ein neues Thema. Wir bleiben außenpolitisch. Anila Schuka, Deutsche Welle. Es geht um die Balkan-Grenzverschiebung. Staatsminister Roth hat sich heute per Twitter dagegen geäußert. Bezieht sich diese Äußerung, Frage ans Auswärtige Amt, auf den slowenischen Vorschlag über mögliche friedliche Grenzverschiebungen auf dem Balkan?
Das müsste ich mir, ich habe es nicht im Blick, ich müsste es mir anschauen, würde das gegebenenfalls auch nachreichen.
Und Frau Schuka stellt auch noch eine Frage an Herrn Seibert. Hat die slowenische Regierung diese Pläne auch der Bundesregierung gezeigt und wie steht die Bundeskanzlerin dazu?
Ich kann hier nicht von irgendwelchen Plänen, die ich nicht kenne und die mir nicht vorliegen, sprechen. Und die Kontakte mit der slowenischen Regierung sind vertraulich. Deswegen kann ich hier auch keine Informationen dazu geben.
Dann Herr Tawiknia mit einem neuen Thema.
Frau Hader, eine Frage zu den Iran-Nukleargesprächen in Wien. Wie bewertet die Bundesregierung diese Gespräche? Und der iranische Verhandlungsführer in Wien hat die E3 sehr scharf kritisiert, dass sie explizit nicht die Sabotageakte in der Hand verurteilt haben. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Also ich ziehe es hier vor, nicht aus den vertraulichen Gesprächen Inhalte zu verbreiten. Die Parteien sitzen in Wien zusammen. Es ist richtig, dass die Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Nuklearabkommens gestern wieder begonnen haben und wir hoffen, dass sie die nächsten Tage fortgehen. Die Konstellation ist die gleiche wie in der letzten Woche. Die politischen Direktoren treffen sich in beiden Arbeitsgruppen für Nuklearfragen einerseits und für den Sanktionsabbau andererseits. Es geht dabei um sehr komplexe technische Fragen und ja, es ist auch aus unserer Sicht so, da haben Sie auch die Erklärung der letzten Tage sicher gesehen, dass die jüngsten nukleartechnischen Ankündigungen, also die Urananreicherung auf 60% und die Zentrifugeninstallation in Natanz, die Gesprächsatmosphäre natürlich nicht unbedingt in diesem Moment erst einmal verbessert haben. Aber, und das ist trotzdem gut, und das dazu stehen alle Parteien und auch die USA sind wieder in Wien, gehen wir davon aus, dass es möglich ist oder möglich sein könnte, in Wien Fortschritte in Richtung unseres Ziels einer vollständigen Rückkehr zum Nuklearabkommen zu machen. Und deshalb führen alle Beteiligten derzeit die Gespräche in Wien fort.
Zusatz?
Nochmal meine Frage. Wieso haben Sie nicht diesen Terrorangriff auf Natanz verurteilt? Soweit ich mich erinnern kann, hat Deutschland noch nie...
Sie müssten ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen. Wir können Sie hier kaum verstehen. Dankeschön.
Wieso hat diesen Terrorangriff nicht verurteilt? Soweit ich mich erinnern kann, hat sich die Bundesregierung noch nie bei irgendwelchen Sabotagenakten in den iranischen Nuklearanlagen bis jetzt verurteilt. Warum ist das so?
Sie haben vielleicht Herrn Burger in der letzten REC-PK hier auch noch gehört und er hat auch noch mal gesagt, dass wir alle Entwicklungen kritisch sehen, die geeignet sind, die Verhandlungen in Wien negativ zu beeinflussen. Und das ist auch heute der Fall.
Dann eine Frage von Mohammed Hatem Ayash. Russland und Iran wollen, dass die Präsidentschaftswahlen in Syrien den Tyrannen Bashar Assad ins Amt bringen. Gibt es Bemühungen der Bundesregierung, diese Wahlen zu vereiteln?
Also das ist eine sehr allgemeine Formulierung. Ich weiß nicht, worauf die sich bezieht, Russland und die Türkei wollen. Unsere Position zu Syrien ist unverändert und klar, wir sind dort humanitär engagiert und wir haben, was die Sicherheitsratsresolution betrifft und unsere Haltung zum politischen Prozess, zu Wahlen in Syrien und zur humanitären Hilfe heute auch keine neue Haltung eingenommen.
Dann Herr Wabel.
Zum Thema Syrien, wenn Sie es gerade ansprechen, das humanitäre Engagement der Bundesregierung, können Sie noch mal darlegen, wohin die kürzlich verabschiedete Syrienhilfe in Höhe von über einer Milliarde Euro alleine von Seiten der Bundesrepublik, an wen die sich konkret richtet innerhalb Syriens?
Da würde ich Ihnen gerne eine ausführliche Antwort nachreichen, denn es sind verschiedene Akteure, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Und das ist alles dem Ziel geordnet, den notleidenden Menschen in Syrien, die wirklich unter diesem Krieg leiden, zu helfen und sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Das geht an verschiedene Akteure, internationale Akteure, große Organisationen und kleine Organisationen. Und wenn Sie mögen, kann ich vielleicht versuchen, da etwas nachzureichen, was das noch genauer aufschlüsselt.
Zusatz trotzdem? Sie haben jetzt nochmal betont, dass Sie der gesamten syrischen Bevölkerung helfen. Nach aktuellem Wissensstand unterstützen Sie ja explizit, oder geht diese Hilfe ja explizit nicht in die 2/3 des Landes und die Großteil der Gesamtbevölkerung, wo die syrische Regierung präsent ist. Da würde mich nochmal interessieren, wieso schließen Sie bewusst 2/3 der notleidenden Bevölkerung in Syrien von dieser Hilfe aus?
Wir wünschen, wir können allen Menschen in Syrien helfen und zu einer allgemeinen Verbesserung der Lage aller Menschen in Syrien beitragen. Die Fragen des Zugangs und der Schwierigkeiten, in bestimmte Gebiete hineinzukommen, die sind lang und oft diskutiert. Sie sind auch im Sicherheitsrat diskutiert worden. Und da geht es nämlich um Zugänge über die Grenze und in das Land hinein und in ganz bestimmte Regionen. Und wir wünschten, wir hätten im ganzen Land für alle internationalen Organisationen humanitären Zugang, der sich humanitär und rein auf dieser Basis an alle Menschen in Syrien richten könnte. Das ist leider nicht überall der Fall.
Dann nochmal zurück zum Iran. Thomas Niels, auf welcher Basis fordert die Bundesregierung die komplette Einhaltung eines Vertrages, der ja nach der Aufkündigung durch die USA de facto gar nicht mehr existiert?
Aus unserer Sicht, und das ist eine Position, die wir seit Beginn des JCPOA einnehmen, ist es ein sinnvoller Vertrag, den es zu erhalten gilt. Die USA haben diesen Vertrag einseitig verlassen unter der Trump-Administration. Wir als E3 sind dort Partner geblieben und wir haben auch über schwierige Zeiten mit dem Iran den Dialog fortgeführt, um eben dieses Nuklearabkommen am Leben zu erhalten. Und wir haben unsere Bemühungen dahingehend nach Amtsantritt der Biden-Administration intensiviert und in Washington dort auch neue Partner gefunden, die in die gleiche Richtung unter bestimmten Umständen sich vorstellen können, gehen. Und genau darum geht es eben, dass das Abkommen nicht tot ist, sondern dass wir in Wien gerade zusammensitzen und versuchen, alle Seiten zu einer vollständigen Rückkehr in dieses Abkommen zu bewegen.
Dann eine Online-Frage von Frank Jordans, AP. Die Kanzlerin hat wohl heute ein Gespräch mit dem französischen und dem chinesischen Präsidenten zum Thema Klimawandel gehabt. Können Sie uns über die Inhalte des Gespräches berichten und sagen, was sich daraus aus Sicht der Bundesregierung für das Klimatreffen bei Joe Biden ergibt?
Ich kann, weil das Gespräch jetzt am Vormittag stattgefunden hat, hier keine Inhalte benennen. Ich kann nur sagen, dass es in der Tat ein solches Gespräch gegeben hat und dass es natürlich darum ging, vorzubereiten, auch den von mir auch angekündigten informellen Klimagipfel, den der US-Präsident in der nächsten Woche einberufen hat und bei dem es sehr wichtig ist, dass alle Akteure tatsächlich auch ihre Beiträge leisten.
Dann Herr Warweg mit einem neuen Thema.
US-Präsident Joe Biden hat gestern per Dekret den nationalen Notstand verkündet, um einer angeblichen russischen Gefahr begegnen zu können. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung das Vorgehen und Inhalt dieses Dekrets?
Ja, ich denke nicht, dass es an uns ist, jetzt Einzelmaßnahmen der amerikanischen Regierung hier zu bewerten. Das sehe ich nicht als die Aufgabe der Bundesregierung an.
Das Auswärtige Amt vielleicht noch?
Könnten Sie da noch mal spezifizieren? Sprechen Sie auf die gestern durch die USA verkündeten Sanktionen gegen Russland? Das meinen Sie
mit? Genau, und in diesem Zuge hat er ein Dekret erlassen. Okay. National Emergency, bla bla. Und da wollte ich wissen, ob die Bundesregierung die Erklärung eines nationalen Notstandes und die Einschätzung von Russland als imminente Gefahr, ob Sie das so teilen.
Herr Seibert. Entschuldigung, da ich das Stichwort Cyberangriff jetzt nicht gehört hatte aus Ihrem Mund, auf die die USA ja gestern reagiert haben, wusste ich nicht, dass Sie das meinen. Wir haben diesen Cybervorfall gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO, in der Europäischen Union verurteilt. Wir haben unsere Solidarität mit den USA betont und wir sind weiterhin entschlossen, gemeinsam mit den Partnern gegen Cyberangriffe vorzugehen. Wir erwarten auch, dass alle Länder Cyberaktivitäten unterlassen, die gegen die international vereinbarten Normen und die international vereinbarten Standards verstoßen.
Zusatz?
Noch eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Joe Biden hat zunächst Putin Mörder genannt, dann zum Gespräch eingeladen und dann gestern erneut Sanktionen ausgerufen, Diplomaten ausgewiesen und den nationalen Notstand erklärt. Teilt denn das Auswärtige Amt diese Art der Außenpolitik oder der Diplomatie des US-amerikanischen Partners?
Also ich möchte nicht qualifizieren, was Sie mit dieser Art meinen. Wir nehmen die US-amerikanische Erklärung von gestern bezüglich der Sanktionen und auch das Gesprächsangebot und das Telefonat von Herrn Biden und Herrn Putin natürlich zur Kenntnis. Und unsere Politik gegenüber Russland spiegelt sich wieder in den Erklärungen der letzten Tage, die wir verschiedentlich abgegeben haben und wie sie sonst zum Beispiel auch in diesem Forum hier dargestellt wurde.
Herr Reitschuster, dazu?
Das andere Thema, das ich Ihnen vorher gesagt habe. Ein neues Thema.
Ein neues Thema. Dazu. Dann machen wir noch mal online weiter. Frank Jordans AP, Stichwort Hongkong. Heute wurden mehrere Demokratieaktivisten in Hongkong, darunter der Milliardär Jimmy Lai, zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Wie kommentiert die Bundesregierung diese Gerichtsentscheidung?
Möchte ich gerne noch mal nachreichen. Noch genauer nachreichen. Unsere grundsätzliche Haltung zu Hongkong ist klar, dass wir die Einschränkung der Freiheitsrechte und die Verletzungen des Basic Law sehr, sehr kritisch sehen. Im Übrigen wird Hongkong auch Thema aus dem Rat der Außenminister am kommenden Montag sein. Da finden gerade vorbereitende Gespräche statt und auch da wird sich noch mal die hoffentlich einmütige Haltung der Europäischen Union zu diesen Fragen widerspiegeln, wie sie sich auch bisher schon fortgezogen hat.
Herr Reitschuster mit einem neuen Thema.
Genau, Thema Demokratieförderungsgesetz. Herr Alter, bisher ist das ja daran gescheitert, dass die Unionsfraktion sagt, da muss ein Bekenntnis her von allen, die Geld wollen für das Grundgesetz. Der Herr Minister versteht diese Kritik nicht. Was ist denn so schlimm an der Forderung, dass alle, die Geld bekommen sollen, sich zum Grundgesetz bekennen sollen? Danke.
Also diese Zielrichtung verfolgt natürlich auch der Bundesinnenminister. Der Bundesinnenminister ist der tiefen Überzeugung, dass eine staatliche Förderung von Vereinen nur dann erfolgen kann, wenn diese Vereine auch auf dem Boden der Verfassung agieren. Da gibt es überhaupt keinen Dissens. Es gibt Unterschiede in der Frage, wie man das sicherstellt. Und diese Unterschiede werden im Moment besprochen und diskutiert. Aber vom Ergebnis her gibt es da keinen Dissens.
Ist das auch Konsens in der Koalition oder ist das nur die Meinung des Innenministers? Danke.
Zu diesem Thema finden im Moment noch eine ganze Reihe von Gesprächen statt. Der Bundesinnenminister hat nach wie vor das Ziel, dass das Thema zeitnah im Kabinett auch auf die Tagesordnung kommt. Ich bitte um Verständnis, dass ich zu einzelnen Gesprächsaspekten jetzt keine Stellung nehmen kann.
Dann noch mal zurück zu den Kontaktbeschränkungen an Beatrice Glasmann, dpa. Fragt noch mal nach, Herr Alter, Sie haben erwähnt, dass das Betreten der Wohnung durch das neue Infektionsschutzgesetz möglich wird. Ist das nicht jetzt auch schon möglich durch die Landesverordnungen?
Also wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann bin ich sehr dankbar für die Frage, um das noch mal klarstellen zu können. Also was wir mit dem das Infektionsschutzgesetz regelt, die Rahmenbedingungen im Umgang mit der Pandemie in verschiedenen Lebensbereichen mit dem Ziel, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Das Infektionsgeschehen regelt aber keine neuen Ermächtigungsgrundlagen für Polizei und Ordnungsbehörden. Nur es wird die Systematik verändert. Im Moment ist es so, dass die Maßnahmen, die Länder treffen, ab einer bestimmten Inzidenz, ab einer 7-Tages-Inzidenz von 100, in den jeweiligen Bundesländern geregelt werden. Das heißt also, das Land Berlin agiert für sich, der Freistaat Bayern agiert für sich und die Befugnisse, die sich für die Ordnungsbehörden ergeben, ergeben sich natürlich aus den jeweiligen Rechtsgrundlagen der Länder. Also für die Berliner Polizei aus dem Berliner Polizei- und Ordnungsgesetz und für Bayern entsprechend. Wenn jetzt eine bundesgesetzliche Regelung auf den Weg gebracht wird, wie das Infektionsschutzgesetz, wie es jetzt ergänzt werden soll, dann muss formell klargestellt werden, dass die Eingriffsbefugnisse der Polizei- und Ordnungsbehörden, die bereits existieren, erhalten bleiben. Und das, so muss man das verstehen. Das heißt also, es werden keine neuen Befugnisse geschaffen, sondern das Niveau für die Polizei- und Ordnungsbehörden bleibt erhalten, dadurch, dass im Infektionsschutzgesetz dies so klargestellt wird.
Dann nochmal Außenpolitik. Václav Filippow von der russischen Nachrichtenagentur TASS. Hält die Bundesregierung für möglich, ein Gipfeltreffen von russischen und amerikanischen Präsidenten in Deutschland, beziehungsweise ist sie bereit, so ein Treffen in Deutschland zu organisieren?
Ich muss wirklich sagen, dass sich diese Frage für uns jetzt nicht stellt. Wir haben begrüßt, dass der amerikanische Präsident ein solches Gesprächs- und Begegnungsangebot gemacht hat. Und mehr kann ich dazu nicht sagen.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dann Herr Lange.
Bitte. Ich hätte noch eine Frage, Herr Seibert, zum Telefonat der Kanzlerin mit Herrn Biden. Hat das Thema Strafzölle EU-USA dabei auch eine Rolle gespielt? Also es gab ja unter anderem den Vorschlag vom EU-Kommissionsvize, alle Strafzölle auszusetzen. Also gibt es da einen neuen Stand? Danke.
Ja, ich kann Sie jetzt nur auf das, was wir als Pressemitteilung im Anschluss an das Telefonat herausgegeben haben, hinweisen. Und nach meiner Erinnerung war dieses Thema dabei nicht genannt.
Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche ein gutes Wochenende und ja, bleiben Sie gesund.
Ebenso. I'm thinking of a question.